Deutschlandfunk, das war der Tag.
Letzte Stunde unseres gemeinsamen Wahlstudios von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zur Europawahl. Mein Name ist Tobias Ühlmeier. Guten Abend.
Stärkste Kraft, stabil, in schwierigen Zeiten und das mit Abstand. Tolles Ergebnis.
Die Sozialdemokratie hat für viel mehr gekämpft, als das heute das Ergebnis ist.
Das ist kein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sind.
Dass es jetzt eine stabile 5% ist, das ist eine wirklich gute Nachricht.
Es ist hoch erfolgreich gelaufen, weil die Leute insgesamt europakritischer geworden sind.
Dass eine Partei aus dem Stand über 5% erreicht, ich glaube, das gab es überhaupt noch nie in der bundesdeutschen Geschichte.
Union 30,2 plus 1,3, AfD 15,9 plus 5, SPD 13,9 minus 1,8, Grüne 11,9 minus 8,6, BSW 6,1 und das als Neuling, FDP 5,0 minus 0,4% und die Linke 2,7 nach 5,5%, also ein Verlust von 2,8%. Das sind die nackten Zahlen, die Hochrechnungen wohlgemerkt für Deutschland, wo heute rund 65 Millionen Menschen aufgerufen waren, ihre Stimme zur Wahl des neuen Europaparlaments abzugeben. Und diesem Aufruf sind dann auch rund 2/3 nachgekommen, rund 65%. Sandra Schulz hat die Ergebnisse schon den ganzen Abend für uns vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP direkt bekommen. Sandra, die AfD, zweite Kraft, große Verluste, vor allem für die Grünen. Ein starker Start für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Was können Sie uns zu den Wählerwanderungen sagen?
Ich starte da jetzt mal mit der Union, also mit der stärksten Kraft. Und trotz allem, was Sie gerade gesagt haben, dürfte man die Zahlen mit viel Wonne gelesen haben, die Zahlen von der Wählerwanderung. Von eigentlich allen politischen Konkurrenten gewinnen die Unionsparteien nämlich Stimmen dazu. Rund 1,5 Millionen von der SPD, eine gute Million interessanterweise auch von der FDP und eine gute 0,5 Million dann immerhin auch noch von den Grünen. Eins muss man aber auch sagen noch vorweg, die Zahlen vergleichen dieses Wahlergebnis mit der Bundestagswahl von 2021, also nicht mit der Europawahl von vor 5 Jahren. Und eins sticht noch ins Auge, das sind nämlich die rund 600.000 Wählerinnen und Wähler, die die Union an die AfD verloren hat, an die einzige Partei, an die Union überhaupt verloren hat. Und ähnlich große Verluste, muss man sagen, gehen von den Sozialdemokraten an die Alternative für Deutschland. Das sind auch ungefähr 600.000, die bei der Bundestagswahl vor 3 Jahren eben noch ihr Kreuz gemacht haben bei der SPD. Und eine ähnliche Größenordnung haben die Sozialdemokraten verloren ans Bündnis Sarah Wagenknecht. Auch das ist ungefähr 0,5 Million Stimmen, die abgewandert sind.
Nun durften erstmals in Deutschland Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Wie hat sich das ausgewirkt? Wie haben sich gerade die Erstwähler bzw. die jüngeren Altersgruppen verhalten?
Also wir haben Zahlen zu den Wählern bis 25 und das sind sicherlich Größen, die über den Abend heute auch hinausweisen werden. Die Grünen sind bei eben gerade dieser Wählergruppe, bei den Jüngeren unter 25, in einem wirklich kaum vorstellbaren Maßstab abgesackt. Minus 23 Punkte sind das in der Altersgruppe. Man muss sagen, gerade bei denen waren die Grünen bei der Europawahl vor 5 Jahren ja die absoluten Stars. Und mindestens genauso interessant sind die Zuwächse eben auch nochmal bei den Jüngeren, bei der AfD. Die AfD legt in eben dieser selben Gruppe um 12 Punkte zu. Vor 5 Jahren hat sie da noch kaum eine Rolle gespielt bei den Jüngeren. Und jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, den allergrößten Zuspruch hat die AfD bekommen bei den 35- bis 44-Jährigen. Bei den Älteren, da sieht man die Kurve dann wieder absinken.
Und wenn wir jetzt vergleichen Ost gegen West?
Da sieht das Bild in Ostdeutschland deutlich anders aus. Die AfD ist da mit ziemlichem Abstand stärkste Kraft geworden. Einige Punkte sogar vor der Union ins Ziel gegangen. Und dort ist auch der Triumph des Bündnis Sarah Wagenknecht noch mal deutlicher. Das BSW kommt da auf 13% aus dem Stand. Ja, wie gesagt, die neu gegründete Partei. Und damit ist sie auch stärker positioniert tatsächlich als Grüne und SPD.
Vielen Dank, Sandra Schulz. Und damit schalten wir live in unser Europastudio nach Brüssel. Fast ein Abbild der Ergebnisse in Deutschland. Die EVP bleibt die stärkste Kraft. Die Rechtspopulisten legen zu. Klaus Remme, haben Sie aktuelle belastbare Zahlen dazu?
Ja, es sind die Zahlen, die uns seit zwei Stunden vorliegen. Das ist eine erste Prognose und wir hoffen auf eine Aktualisierung noch in dieser Stunde. Also das werden wir konkretisieren können. Das Ganze wird verlässlicher. Aber die 720 Sitze, die sind aufgeteilt nach den politischen Gruppen. Und nicht nur hat die EVP, also die Christkonservativen, die Stärke vom letzten Mal gehalten. Sie hat Sitze hinzugewonnen. Und das ist ein Erfolg, der war so zunächst einmal nicht zu erwarten. Der Abstand zu den zweitstärksten, nämlich den Sozialdemokraten, ist erheblich, von 181 zu 135 Sitzen im Parlament. Und wenn ich die dritte Kraft, die notwendig ist, um eine Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament mit absoluter Mehrheit zu bestätigen, dazu nehme, dann sind das die Liberale mit 82 Sitzen. Schaut man auf das rechte Lager, dann sind es im Wesentlichen ja die zwei Fraktionen rechts von den Konservativen, nämlich zum einen die EKR-Fraktion mit 71 Plätzen und die rechtsextreme Fraktion der Identitären, das sind 62. Also, man muss dazu sagen, das Ganze ist bei weitem nicht final, denn noch gibt es über 100 Abgeordnete, die nicht oder noch nicht diesen politischen Gruppen zuzuordnen sind. Das Wort Rechtsrutsch kann man aufgrund der nationalen Ergebnisse, glaube ich, trotzdem in den Mund nehmen.
Was bedeutet das Ganze, diese Konstellation, für eine mögliche zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin?
Also sie hat zunächst einmal, glaube ich, gute Chancen. Es ist ja ein zweistufiger Prozess. Sie muss nominiert werden im Kreis der Staats- und Regierungschefs. Und wird sie das, dann muss sie im Parlament bestätigt werden. Ich sagte es mit absoluter Mehrheit, das sind 361 Stimmen. Zusammen kommt das Bündnis, das sie beim letzten Mal getragen hat, auf grob 400. Das ist zunächst mal eine ganz stabile Aussicht. Nun wählen nicht alle Abgeordneten so, wie die politischen Gruppen es beschließen. Und insofern hat sich schon beim letzten Mal gezeigt, dass das alles andere als sicher ist. Sie hatte damals 8 oder 9 Stimmen mehr, als sie unbedingt brauchte. Insofern ist es sehr verständlich, dass die Frage ja auch schon vor der Wahl seit Wochen im Mittelpunkt stand, wie kommt diese Mehrheit für sie zustande, sollte sie nominiert werden. Und da ist eben die Wahl, einerseits nach links zu schauen und sich bei den Grünen zu versichern mit 53 Abgeordneten oder aber nach rechts zu schauen, wo in der EKR-Fraktion etwa eine starke Gruppe von Fratelli d'Italia, der Partei der italienischen Ministerpräsidentin Meloni, sitzt. Das birgt auf jeder Seite Risiken. Die Grünen werden so etwas nicht machen, ohne einen politischen Preis dafür zu fordern. Und die Fratelli d'Italia, wenn sie denn an die Seite rücken von Ursula von der Leyen, dann wird von der Leyen dafür einen Preis bezahlen müssen, denn die Sozialdemokraten und auch die Grünen haben bereits angekündigt, die Liberalen auch, dass sie für diesen Schritt Stimmen wird lassen müssen.
Blicken wir auf das rechte Lager, nominell so stark wie nie im Europaparlament, aber allein schon der Ausschluss der AfD aus der AID-Fraktion zeigt ja, es ziehen nicht immer alle an einem Strang. Wie mächtig sind denn die Rechtspopulisten?
Ja, Sie haben völlig recht. Es wäre wirklich falsch, davon auszugehen, dass nur weil die Zahl der Abgeordneten, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, gestiegen ist, hier ein mächtiger Block erwächst. Ganz im Gegenteil. Und es hat sich ja in den letzten Wochen angekündigt durch den Rausschmiss der AfD aus der ID-Fraktion, dass hier wirklich große Differenzen zu besichtigen sind. Und ich sehe auch nicht, dass sich das nach der Wahl jetzt großartig geändert hat. In der ID-Fraktion gibt Marine Le Pen in Frankreich den Ton an. Und wenn sie sich in den letzten Wochen in einem bestätigt sehen kann, dann, dass der Versuch, eine Mainstream-Partei zu werden, durchaus Erfolge zeitigt und ein erneutes Bündnis mit der AfD diesem zuwiderläuft.
Vielen Dank, Klaus Remme, live aus Brüssel. Reaktionen der Spitzenkandidaten erwarten wir dann gegen Ende der Sendung. Dann werden wir nochmal in unser EU-Studio schalten. Für den Moment gehen wir nach Berlin. Dort hat Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio die Stimmen zur Wahl zusammengefasst.
Am Ende dieses Wahlabends haben sich die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland in mehrfach bemerkenswerter Weise verschoben. Die Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP, bringen zusammen kaum noch mehr Gewicht auf die Waage als die Union. 30% für CDU und CSU, 31% für die Ampel. Die Regierungsmehrheit ist angekratzt und Friedrich Merz kann sich zum ersten Mal im Amt des CDU-Bundesvorsitzenden in Siegerpose vor seine Partei stellen und feiern lassen.
Vielen Dank. Wir sind mit dieser Europawahl wieder zurück, und zwar mit großem Abstand auf Platz 1 unter den deutschen Parteien.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wendet die Siegerstimmung gegen die Regierung.
Der Kanzler muss sich die Frage stellen, was ist hier los? Er muss sich wirklich die Frage stellen, wenn er plakatiert wird im ganzen Land, macht er wirklich Politik für die Menschen hier? Ansonsten muss er den Weg freimachen, zum Beispiel mit einer Vertrauensfrage.
Noch kurz vor der Wahl hatte auch die FDP-Spitze mit Blick auf die schwierigen Haushaltsverhandlungen der Ampelparteien ein vorzeitiges Ende der Koalition offen in den Raum gestellt. Nun wird FDP-Generalsekretär Bijan Csaray in der ARD-Wahlsendung gefragt.
Haben Sie noch Vertrauen zu Olaf Scholz?
Darum geht es doch jetzt nicht. Erstens wird keine Vertrauensfrage gestellt. Wir haben enorme Herausforderungen derzeit in unserem Land. Und egal wer regiert, die Probleme, die im Land existieren, die müssen gelöst werden.
Nach einem beherzten Bekenntnis zur jetzigen Regierung klingt das nicht. Sichtlich zerknirscht setzt SPD-Chefin Saskia Esken dennoch darauf, dass es in den schwierigen Wochen, die der Ampel bevorstehen, besser läuft.
Es geht vor allem eben darum, wie wir unsere Politik mit den Botschaften auch deutlicher machen können, wie wir vor allem auch die Zusammenarbeit in der Ampel neu gestalten, wie wir dort noch besser zusammenarbeiten, um erfolgreicher Politik zu machen.
Auch der Co-Vorsitzende der schwer gebeutelten Grünen, Omid Nuripur, wiederholt, was die Spitzen der Koalitionsparteien schon so oft erklärt haben.
Wenn wir eines doch gelernt haben die letzten 2,5 Jahre, ist, dass wir nicht permanent alle Fragen auf offener Bühne miteinander ausfechten.
Die Hoffnung, die Regierungszusammenarbeit werde sich nach Stimmungstests wie diesem ändern, ist alt. Neu dagegen der kämpferische Akzent, den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert setzt.
Ich glaube, die Zeit muss jetzt auch mal vorbei sein, wo immer am Wahlabend versprochen wird, der Streit muss aufhören in der Ampel. Es ist Streit in der Sache.
Bis Anfang Juli, so hieß es zuletzt, wolle die Koalition ihren Haushalt für das kommende Jahr abgestimmt haben, wie die verschiedenen, teilweise weit gegensätzlichen Forderungen zusammengeführt werden können, zeichnet sich bisher nicht ab. Profiteure des Vertrauensverlusts in die Ampelregierung sind die Parteien der Ränder, die AfD und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht. Die AfD liegt bei den Jungwählern bis 24 gleich auf mit der Union, bei den jungen Männern allein vorne. Und das, obwohl die AfD zunächst ihren Spitzenkandidaten Krah und dann auch noch die Nummer 2 ihrer Liste Bistron wegen zahlreicher Vorwürfe aus dem Wahlkampf ziehen musste, Fraktionschefin Alice Weidel bilanziert.
Wir hatten ja einen holprigen Wahlstart und haben nachher richtig im Endspurt aufgeholt nach den ganzen Unkenrufen, nach dem Sperrfeuer der letzten Wochen. Sind wir zweitstärkste Kraft. Danke euch.
Eine besondere politische Premiere kann Sarah Wagenknecht feiern. Lange hatte sie mit der Bekanntgabe einer Parteigründung gezögert und jetzt im ersten Anlauf ihre politische Heimat, die Linke, weit hinter sich gelassen.
Wir sind ja eine Partei ohne Apparat faktisch. Wir haben so gut wie keine Hauptamtlichen. Wir haben ganz viele motivierte, engagierte Menschen, die sich für uns eingesetzt haben in diesem Wahlkampf, und es hat sich ausgezahlt.
Bei den Landtagswahlen im September hoffen Wagenknecht und die AfD auf einen Ausbau ihrer Erfolge. Für alle anderen beginnt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg schon bald wieder ein neuer, herausfordernder Wahlkampf.
Am Telefon ist jetzt der Politikberater Cornelius Adebar, der auch für die DGAP, also für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, tätig ist. Guten Abend, Herr Adebar.
Schönen guten Abend, Herr Ohlmeier.
Herr Adebar, was ist für Sie die größte Überraschung des Wahlabends bezogen auf Deutschland?
Naja, überraschend ist jetzt nicht so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Vieles hat sich ja schon angedeutet, also der Trend hin nach rechts, also die Zuwächse der AfD. Ich denke, da kann man auch schockiert sein, dass das trotz der ganzen Skandale immer noch so starke Werte sind, die da sich zusammengefunden haben, dass die BSW jetzt aus dem Stand heraus das schaffen würde, Abgeordnete ins Europaparlament zu entsenden. Das hatte sich eben auch aufgrund der Krise der Linken angedeutet. Ich glaube, wenn man etwas sehen will, was vielleicht auch eine mittelfristige Veränderung in Deutschland in der Parteienlandschaft jenseits der Tagespolitik ist, dann ist es der Zuwachs der Sonstigen, dass man eben sieht, 10 von 96 Mandaten im Europaparlament werden jetzt von Parteien wahrgenommen, die nicht im Bundestag vertreten sind. Und das ist vielleicht etwas, also das ist nicht, also es liegt auch in einem gewissen Trend, Parteienvielfalt, Zersplitterung der Parteienlandschaft. Aber das ist schon etwas, wo man sagen kann, hier deutet sich vielleicht ein Trend an, dass eben halt auch neue Parteien entstehen können in Deutschland.
Gehen wir mal in ein interessantes Detail. Wie ist es zu erklären, dass vor allem unter den jungen Wählern sich so viele für die AfD entschieden haben und eben nicht für die Grünen, wie man es vielleicht hätte vermuten können?
Ja, das war ja tatsächlich eben vor 5 Jahren auch noch der Fall. Da gab es große Mehrheiten unter den jungen Wählerinnen und Wählern für FDP, also einerseits Wirtschaftsliberalismus und eben Grüne, Stichwort Klimapolitik. Und da scheint es wirklich so zu sein, dass diese jungen Wähler auch enttäuscht sind von beiden Parteien, jetzt tatsächlich deutlicher auch nochmal von den Grünen, aber auch die FDP hat da ja keine Gewinne gemacht. Und dass eben Themen, die am Rande des Parteienspektrums eben sonstigen, die die AfD bedient, Nationalstolz und anderes, dass das eben halt auch etwas ist, was bei jungen Leuten resoniert. Und da kann man jetzt dann und wird nachforschen müssen, woran das liegt, welche Rolle spielen soziale Medien, wo ja auch bestimmte Inhalte eben sehr stark verbreitet werden, eben in diesen Filterblasen, wie man sie ja schon lange nennt, dass eben junge Leute, die gar nicht mehr diese, was sonst in den Tagesthemen, Tagesschau, in den Zeitungen steht, das gar nicht wahrnehmen, sondern wirklich nur sehr selektiv das, was in ihren Feeds auftaucht, dass sozusagen die vielleicht bei den jungen Leuten dann auch eine starke Rolle gespielt haben, dass sie sich auf diese Weise eben abgrenzen wollen von dem, was sie als Mainstream wahrnehmen.
Welche Aussagekraft hat diese Europawahl für die Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg?
Da wird man, wäre ich vorsichtig sozusagen mit direkten Schlussfolgerungen. Also tatsächlich ist es eben so, dass diese Europawahl ja wirklich auch wie eine innenpolitische Meinungsäußerung vielfach wahrgenommen wurde. Also sei es, weil Wähler nicht wirklich verstehen, was jetzt anders ist und wen sie hier wählen, dass sie eben Abgeordnete nach Brüssel schicken, dass damit eben die nächste Kommission bestimmt werden soll, dass eben Politiken auf europäischer Ebene damit entschieden werden. Oder manchen ist es vielleicht auch egal. Also es ist jedenfalls relativ einfach, diese Wahl jetzt innenpolitisch sozusagen so zu deuten. Ich möchte jetzt die Ampel abstrafen beispielsweise und wähle deshalb alle anderen Parteien, wobei auch die Zuwächse bei der Union sich ja wirklich in engen Grenzen halten. Also das ist sozusagen ein freier Schuss, den der Wählerin hier hat. Ich würde annehmen, dass bei den Landtagswahlen dann doch Themen, die für das jeweilige Bundesland oder eben die Bundesländer, vor allen Dingen ja in Ostdeutschland, jetzt von Bedeutung sind, dass die eine größere Rolle spielen und man nicht einfach nur sagt, naja, mir gefällt nicht das, was in Berlin entschieden wird und Brüssel ist sowieso ganz weit weg, dann wähle ich jetzt mal eben so, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist, sondern dass die Leute schon auch sagen, was ist für mein Bundesland gut und wichtig. Deshalb wäre ich da sozusagen von einem direkten Fortsetzen einer Linie in den deutschen Herbst hinein, wäre ich etwas vorsichtig.
Aber wenn wir jetzt sehen, wie die Ampel abgestraft wurde, alle drei Parteien zusammen, gerade mal 31%, war das Ganze überhaupt eine Europawahl oder tatsächlich nur ja, so ein Gradmesser für die Unzufriedenheit oder die Zufriedenheit mit der nationalen Politik?
Also ja, Letzteres auf jeden Fall. Und das liegt eben daran, dass dann auch die Parteien, für die es schwierig ist, Themen, die jetzt genuin europäischer Natur sind, in diesen Wahlkampf hineinzutragen. Klar, Frieden, der Krieg in der Ukraine, Klima, Migration, das sind Dinge, die man eben halt mit Schlagworten eben auch Bildern und plakatieren kann. Aber viele Menschen im Land haben sich dann eben gedacht, und da ist Deutschland eben auch kein Einzelfall. Wir können nach Frankreich schauen, wo eben der Präsident, auch wenn er nicht direkt zur Wahl stand, aber seine Partei abgestraft wurde, so sehr, dass er Neuwahlen ausgerufen hat. In Polen wiederum wurde die Partei, die jetzt ja gerade erst an die Macht gekommen ist, die bürgerliche Rechts- der Mitte-Partei, wurde bestätigt, nochmal, nachdem sie eben vor einem halben Jahr einen Wahlsieg nach Hause getragen hat. Also es gibt schon unterschiedliche Trends, aber in Deutschland scheint es wirklich so gewesen zu sein, dass es darum ging, hier der Ampel einen Denkzettel zu verpassen. Das haben ja auch verständlicherweise viele Oppositionsparteien genauso bespielt. Und das Ergebnis spricht dann eben für sich, ja.
Blicken wir mal nach Brüssel. Was muss die Politik, speziell die EU-Politik, tun, um diesen Rechtsdrall zu bremsen?
Na, sie muss jetzt vor allen Dingen erstmal eine Regierungsfähigkeit herstellen. Also das Schlimmste wäre, wenn jetzt mit diesem Ergebnis, was nach den Prognosen ja doch eine relative Mehrheit für ein Bündnis aus Volkspartei, also bei uns die konservativen Union, Sozialdemokraten und der Mitte, Renew, Renaissance, also das ist das liberale Bündnis, also ein nach deutscher Couleur, ein schwarz-rot-gelbes Bündnis in Brüssel. Das hätte voraussichtlich eine Mehrheit, aber wahrscheinlich eben nur eine knappe Mehrheit, sodass man dann schon schauen muss, wen bekommt man noch mit an Bord. Sind das vielleicht eher die Grünen, so die in der vergangenen Periode mitbestimmend waren, oder sind es die gemäßigt rechten Parteien? Und da bin ich sehr vorsichtig in der Wortwahl, also weil natürlich geht es um Giorgia Meloni auch, die Premierministerin Italiens, die eben halt versucht hat, jetzt auch mit Frau von der Leyen gemeinsame Politiken zu machen, also wo es um Migration ging, Nordafrika und anderes. Also wie sehr kann jetzt beispielsweise im Zuge dieser Kommissionsbildung, kann dort ein erstarktes rechtes Lager eingebunden werden in konstruktive Politik? Oder geht es darum, sozusagen eine Abgrenzung auch auf europäischer Ebene klarzumachen und dann halt um den Preis eventuell, dass die rechten Ränder noch stärker werden und sich radikalisieren, weil sie eben nicht mit in diesen Mainstream hineinkommen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und dann geht es halt darum, dass das auf diese Weise weiter Europa vorangebracht wird, dass eben halt auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, dass sich was bewegt. Das ist, glaube ich, der Frust, der hier sich sonst die Bahn geschlagen hat.
Vielen Dank, Cornelius Adebar, für diese Einschätzungen. Ihnen noch einen schönen Abend. Blicken wir weiter nach Frankreich, ja immerhin an der Bevölkerung gemessen, das zweitgrößte Land in der Europäischen Union. Da hat es doch einen sehr heftigen Rechtsruck gegeben und ein Debakel für das Mittellager von Präsident Emmanuel Macron. Das hat Wirkung gezeigt. Noch am Abend hat Macron die Nationalversammlung aufgelöst. Christiane Kess in Paris. Warum hat er das getan?
Er hat es begründet, indem er gesagt hat, er möchte, dass das Volk durch eine neue Parlamentswahl die Wahl über unsere parlamentarische Zukunft zurückgegeben wird. So hat er es ausgedrückt. Er hat es verbunden mit der Warnung vor dem Aufstieg der Nationalisten. Diese seien eine Gefahr für Europa und für Frankreichs Platz in Europa und der Welt. Das heißt jetzt konkret, Macron hat den Französinnen und Franzosen diese Entscheidung überlassen, was sie aus dieser politischen Sackgasse, in der man seit Monaten steckt, machen wollen. Diese schwierige Situation, Macron regiert ja gegen Widerstände, weil er keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Und ich denke, er möchte mit diesem Beschluss jetzt den Rassemblement National in die Verantwortung nehmen, eventuell ihn auch abnutzen. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie es weitergeht. Und ich denke, er möchte auch andere Parteien in die Verantwortung nehmen. Les Républicains zum Beispiel, die bürgerlich-rechten, die Macrons Reformen nicht mittragen wollten, in sich gespalten sind. Oder das linkspopulistische La France Insoumise, das immer wieder eine Politik der Blockade in der Nationalversammlung gemacht hat. Und diese Regierung, darf man nicht vergessen, lebt mit einer andauernden Drohung eines Misstrauensvotums. Ja, und jetzt hat Macron diese Konsequenzen gezogen. Es wird am 30. Juni die erste Runde der Parlamentswahl geben und am 7. Juli dann die zweite.
Ist das jetzt die Möglichkeit für den Rassemblement National an die Regierung zu kommen?
Ja, das kann so kommen und dann hätten wir eine sogenannte Cohabitation, dass der Präsident eine andere politische Richtung einnimmt als der Premierminister. Das gab es schon in der Vergangenheit. Man muss das aber ganz ehrlich so sagen, es ist eigentlich komplett unvorstellbar in dieser Konstellation, in der dann völlig entgegengesetzte politische Richtungen miteinander klarkommen müssten. Es ist hier in den Debatten die Rede von einem neuen politischen Universum, das sich dann für Frankreich auftun würde mit einer extrem rechten Regierung. Das könnte eventuell für den Rassemblement National, wenn es so kommen sollte, auch nicht einfach werden. Wenn er keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat, dann hat er die gleichen schwierigen Bedingungen wie die Macronisten jetzt. Er müsste immer wieder Partner suchen, was quasi unmöglich wäre. Wenn der Rassemblement National die absolute Mehrheit bekommen sollte, was relativ unwahrscheinlich ist im Moment, müsste er dennoch regieren mit einem Präsidenten, der politisch völlig in eine entgegengesetzte Richtung schaut. Also das Kalkül kann durchaus sein, der Rassemblement National würde sich in dieser schwierigen Situation abnutzen, aber Es kann natürlich auch das Gegenteil passieren, dass die extremen Rechten beweisen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen können. Und das könnte ihnen dann die Tür zum Élysée-Palast bei der Präsidentschaftswahl 2027 öffnen. Im politischen Umfeld von Macron heißt es im Moment, das sei eine kühne Entscheidung und typisch für Macron.
In aller Kürze, Christiane, gibt's politische Reaktionen?
Ja, Marine Le Pen ist kurz danach vor die Presse gegangen und hat gesagt, wir sind bereit, wenn die Franzosen uns vertrauen, im Interesse Frankreichs, die Interessen Frankreichs zu verteidigen, die Massenmigration zu stoppen, Frankreich wiederzubeleben. François Bayrou, der Chef der Zentrumspartei Modem, ein Verbündeter Macrons, hat von einer Stunde der Wahrheit gesprochen, von einer mutigen Entscheidung und darauf verwiesen, dass der Rassemblement National unerfüllbare Versprechen habe, wie zum Beispiel die Migration zu stoppen.
Vielen Dank. Christiane Kess live aus Paris. Und zu den Europawahlergebnissen hören Sie jetzt einen Kommentar von unserer Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin.
Europa, das ist übertragen auf einen Fußballclub, ein fantastischer Verein mit einer großen Geschichte, mit enthusiastischen Anhängern und immer vom Abstieg bedroht. Martin Schulz, der langjährige Präsident des Europaparlaments, wählt dieses Bild und die Wahlen in Europa geben ihm recht. Verein, Geschichte, Anhänger, Abstieg. Die Wählerinnen und Wähler haben sich für neue Sortierungen entschieden. Sie haben die Gewichte nach rechts verschoben und sie haben der AfD im Osten Deutschlands in einem Maße zugesprochen, das nach dem chaotischen Wahlkampf und dem Verdacht gegenüber dem Spitzenpersonal erschrecken lässt. Die Zuwächse für rechts in unterschiedlichsten europäischen Färbungen sind immens. Nur, wie sich diese Zuwächse im Europaparlament in Formationen fügen werden, ist offen. Die Fraktion der Europäischen Christdemokraten, die Europäische Volkspartei, hat dazu gewonnen. Sozialdemokraten, Liberale und vor allem Grüne haben deutlich verloren. Die Mitte, so betrachtet, schrumpft. Wählerinnen und Wähler haben ins Plenum des Kontinents mehr Vertreter von Parteien entsandt, die Europa mindestens skeptisch sehen, wenn nicht gar zurückbauen oder ganz und gar abschaffen wollen. Die europäische parlamentarische Welt sortiert sich frisch. Mitten in dieser Umordnung und Unordnung ist denkbar, dass sich Marine Le Pen in Frankreich und Giorgia Meloni in Italien enger zusammenschließen und für sich die historische Chance ergreifen, ihre Macht auszubauen. Weil die anderen Parteien unter anderem mit ihrer Migrations- und Klimapolitik ein Vakuum geschaffen haben. Weil die sich aufhellende wirtschaftliche Stimmung in der Eurozone viele Bürger nicht erreicht, das Wohlstandsversprechen wankt. In den USA sitzt dem Amtsinhaber Joe Biden Donald Trump im Nacken. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine anhaltend unsortierte Ampelkoalition zu bändigen. Und in Frankreich muss Präsident Emmanuel Macron damit rechnen, dass auf ihn Marine Le Pen folgt. Halten wir fest, was neben diesen düsteren Momenten an Licht zu sehen ist. Die Wahlbeteiligung ist historisch stark, das ist gut. Die wachsende Anzahl von Problemen, die auf nationaler Ebene nicht mehr gelöst werden können, sind das beste Argument für Europa. Die Geschichte dieses Kontinents ist es allemal. Viel zu schnell wird vergessen, was für ein Erfolg diese Geschichte Europas bei allen Schwächen ist und wie unwahrscheinlich ein solches Bündnis zwischen verfeindeten und kriegsführenden Nationen einst war und welche innere Kraft darin vorhanden ist. Schauen wir von außen auf diesen Kontinent, in dem der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiterhin alle gemeinsame Kraft erfordert. Der amerikanische Autor Stephen Hill tut dies, wenn er sagt: Am Ende des Tages haben die Europäer einen ziemlich erstaunlichen Ort geschaffen, etwas, von dem wir bisher nicht herausgefunden haben, wie wir es in den USA erreichen können.
Das war ein Kommentar zur Europawahl von Birgit Wenzin. Aber heute wurde nicht nur das EU-Parlament gewählt. In 8 Bundesländern haben außerdem Kommunalwahlen stattgefunden. Wir haben 2 dieser 8 ausgewählt, die aus unserer Sicht besonders interessant sind, weil, wie eben schon erwähnt, dort im Herbst Landtagswahlen sein werden und weil die AfD in diesen Bundesländern besonderes Gewicht hat. In Thüringen, da waren diese Kommunalwahlen ja schon vor 2 Wochen, heute dann der Termin für die Stichwahlen. Henry Bernhard hat die Ergebnisse.
Ich bin sicher, dieser Siegeszug der AfD im Osten kann nicht mehr gestoppt werden.
Die Hoffnung des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden und Parteirechtsaußen Björn Höcke ist nur in Teilen aufgegangen. Zwar ist die vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei in den Kreistagen und Stadträten seit dem ersten Wahlgang vor 2 Wochen mit deutlich mehr Vertretern als zuvor vertreten. Den Zwischenerfolg, in 9 Stichwahlen um die Landratsämter zu stehen, konnte die AfD jedoch nicht in einen Enderfolg verwandeln. Überall siegten die Kandidaten der CDU und der SPD, auch im Altenburger Land, wo die AfD nach dem ersten Wahlgang zunächst vorn lag. Der AfD-Co-Landesvorsitzende Stefan Möller will das aber nicht als Misserfolg werten.
Wir sind zum einen in 9 Stichwahlen reingekommen, dann muss man das Bild der Kommunalwahlen ja insgesamt betrachten und da sind wir ziemlich stark geworden. Also wir haben deutlich zugelegt und unsere Stichwahlkandidaten sind auch bis in die 40er-Prozent-Bereiche vorgedrungen. Das ist eine gute Ausgangsbasis, insbesondere dann für die Landtagswahlen.
Die Landratsämter in Thüringen bleiben hauptsächlich in der Hand der CDU. In der Landeshauptstadt Erfurt konnten die Christdemokraten nach 18 Jahren SPD-Herrschaft das Oberbürgermeisteramt zurückerobern. In Gera nach 6 Jahren mit einem Parteilosen im Amt. CDU-Landeschef Mario Vogt ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Ja, ich glaube, dass die Kommunalwahlen, die Stichwahlen wirklich ein ganz wichtiger Fingerzeig für Thüringen waren. Wenn es um Thüringen geht, vertrauen die Menschen der Union. Es ist uns gelungen, jetzt die Städte in Thüringen zu gewinnen. Gera und Erfurt ein Riesenerfolg, Eisenach genauso. Und dass uns der Generationswechsel in den Landkreisen auch geglückt ist, ist, denke ich, ein tolles Signal, auch im Hinblick auf das, was jetzt bei der Landtagswahl ansteht. Die Menschen wünschen sich Veränderungen, aber mit Anstand und Vernunft.
Auch die SPD kann Erfolge vorweisen. In 3 Stichwahlen gewann sie 2 Landratsämter. Einer der wiedergewählten Landräte ist Onno Eckert im Landkreis Gotha. Er besiegte den Kandidaten der AfD deutlich mit 62% der Stimmen und zeigt sich am Wahlabend erleichtert.
Für mich hat sich die Perspektive noch mal deutlich geändert nach dem ersten Wahlgang. Es ist weggegangen von der Perspektive, was heißt das für mich, hin zu der Frage, was hieße das für den Landkreis. Und da meine ich doch, dass für den Landkreis auch was auf dem Spiel gestanden hat und dass auch unterschiedliche Politik- und Gesellschaftsentwürfe zur Wahl gestanden haben. Und da bin ich aus der Perspektive des Landrates, aber auch als Bürger dieser Region erleichtert, dass es jetzt hier nicht zu einem deutlich veränderten Politikentwurf kommt.
Im Landkreis Hildburghausen, wo mit Tommy Frenk ein bekennender Neonazi und Hitlerverehrer in die Stichwahl um das Landratsamt eingezogen war, siegt der Kandidat der Freien Wähler. Aber fast jeder Dritte hat seine Stimme einem Rechtsradikalen gegeben. Die Blicke aller Landespolitiker galten aber auch der Europawahl als Fingerzeig für die Landtagswahl im September. Hier konnte die AfD mit 30% am besten abschneiden. Die CDU kam mit 23% knapp unter das Ergebnis von 2019. Das Bündnis Sarah Wagenknecht sprang aus dem Stand auf 15%. Alle anderen Parteien, Linke, SPD, Grüne, FDP, also die Regierungsparteien im Bund bzw. in Thüringen, haben ihre Ergebnisse im Vergleich zur letzten Europawahl halbiert bis gedrittelt.
Gleich weiter nach Sachsen. Da sitzt unser Landeskorrespondent Alexander Moritz. Alexander, es waren auch Kommunalwahlen für Kreistage, Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte. Ist denn schon eine Tendenz erkennbar im Gesamten?
Also es gibt bisher Einzelergebnisse. Die Kommunalwahlen werden ja erst nach den Europawahlen ausgezählt. Endgültige Ergebnisse dann morgen. Derzeit gibt es ein paar kleinere Gemeinden, wo die Kommunalvertretungen feststehen. Und da ist neu, dass die AfD diesmal auch in einigen Gemeinden die meisten Stimmen bekommen hat. Das gab es bisher noch nicht. Beispielsweise in den Städten Zeithain, Radeburg, Bad Schandau, Bad Muskau und Regis-Breitingen. Ebenfalls das BSW ist in einige Kommunalvertretungen eingezogen. Zum ersten Mal bei einer Wahl, war allerdings nur punktuell angetreten. Und auch bemerkenswert, die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen ist in mehreren Gemeinderäten in die Kommunalvertretung gewählt. Dann noch der Blick auf die 3 kreisfreien Großstädte in Dresden und Chemnitz. Da wird nach aktuellem Zwischenstand die AfD stärkste Stadtratsfraktion werden. In Leipzig wird das wohl die CDU vor Linker und AfD. Damit wackelt dort die bisherige rot-rot-grüne Mehrheit im Stadtrat. Das alles ein Zwischenstand. Im Moment sind etwa 2/3 der Wahlkreise in den großen Städten ausgezählt. Und was jetzt noch kommt, das sind häufig die innenstadtnäheren, größeren Wahlkreise, auch die Briefwahlkreise, wo sich möglicherweise noch mal etwas zu Ungunsten von AfD und BSW verschieben könnte. Kreistagsergebnisse sind noch nicht vorhanden. Was man sagen kann, die Wahlbeteiligung war wie bei der Europawahl überdurchschnittlich hoch. Wir kommen hier wahrscheinlich auf knapp unter 70%.
Haben Sie denn schon Reaktionen?
Ja, Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban, der hat sich positiv geäußert zum Europawahlergebnis. Man habe trotz, Zitat, Hetze durch Medien, Verfassungsschutz und Altparteien zugelegt. Der AfD-EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah freut sich gerade in einem Livestream der AfD vor allem über Zugewinne bei Jungwählern.
Ja, ich ja immer, links ist dumm und rechts ist geil. Und das haben wir jetzt, das haben wir jetzt durchgesetzt.
So hat er also bezeichnet, was die AfD bei jungen Wählern offenbar verursacht. Mehr war nicht zu holen, Zitat Maximilian Krah, Ende. Ich war kurz bei Wahlpartys anderer Parteien, bei den Grünen, da ist die Stimmung wirklich gedrückt. Also man hatte Einbußen erwartet, aber eben nicht ganz so stark. Die SPD ist wohl froh, dass sie bei der Europawahl nicht noch mehr verloren hat und dass Matthias Ecker, der angegriffene Europawahlkandidat, wieder ins Parlament nach Brüssel gewählt wurde. Ausführliche Wahlnachlese aus Dresden hier dann morgen erst.
Und was bedeutet das alles jetzt, Stand jetzt, also die Europawahl und die Kommunalwahlen für die Landtagswahl am 1. September?
Ja, also AfD und BSW sprechen von klarem Rückenwind durch dieses Europawahlergebnis. Für das BSW bestätigt das ja jetzt auch zum ersten Mal, was wir nur aus Umfragen wissen, nämlich, dass Wählerinnen und Wähler tatsächlich bereit sind, diese ja bisher weitgehend unbekannte Partei zu wählen. Allerdings muss man sich auch klar machen, bezogen auf Europawahlergebnisse, da lag die AfD auch schon vor 5 Jahren klar vor der CDU in Sachsen. Bei der Landtagswahl ein paar Monate danach war die CDU dann trotzdem 5% vor der AfD. Also da gibt es keinen so ganz einfachen Zusammenhang zwischen den beiden Wahlen.
Vielen Dank, Alexander Moritz. Nach Köln, genau 20 Jahre ist es heute her, dass der rechtsextremistische NSU in der Keubstraße eine Nagelbombe gezündet hat. 22 Menschen waren damals verletzt worden, einige schwer. Heute fand deshalb eine Gedenkfeier statt, die allerdings mit Verzögerung begonnen hat. Britta Kuck.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt mehr als eine Stunde verspätet seine Rede. Darin betonte er, wie wichtig es sei, dass, so wörtlich, wir Gewalt im politischen Meinungskampf ächten. Ganz gleich, aus welchen Motiven sie sich speist. Ob links- oder rechtsextremistisch oder aus religiösem Fanatismus. Gewalt, so Steinmeier weiter, zerstöre Demokratie. Der Bundespräsident sprach auch mit 2 Friseuren, vor deren Salon am 9. Juni 2004 eine Nagelbombe explodiert war. Dabei wurden 22 Menschen verletzt, einige davon schwer. Der Angriff zählt zur rechtsextrem motivierten Anschlagsserie des NSU. Zur Gedenkfeier kamen auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, in dessen Wahlkreis die Kölner Keubstraße liegt.
Gestern erst hatte Israels Militär und damit auch die Regierung einen Erfolg vermelden können mit der Befreiung von 4 Geiseln, die sich 8 Monate in Händen der Hamas-Terroristen befunden hatten. Heute erklärt Oppositionsführer Benny Gantz seinen Rückzug aus dem sogenannten Kriegskabinett und fordert Neuwahlen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Eigentlich war schon am Samstag erwartet worden, dass sich Benny Gantz aus dem Kriegskabinett zurückzieht. Doch dann, nach der Befreiung von 4 Geiseln im Gazastreifen, wurde sein Statement verschoben. Am Abend gab es dann doch noch eine Erklärung von Gantz mit der Ankündigung, das Kriegskabinett zu verlassen und verbunden mit Kritik an Premierminister Benjamin Netanyahu. Leider hält uns Netanyahu davon ab, den wirklichen Sieg zu erlangen, der eine Berechtigung für die schmerzhaften, andauernden Verluste wäre. Deswegen werden wir heute die Einheitsregierung verlassen, schweren Herzens, aber reinen Herzens. Benny Gantz genießt viel Glaubwürdigkeit in Israel in militärischen Fragen, denn er war einmal Generalstabschef der Armee und Verteidigungsminister. Dass er nach dem Terror des 7. Oktober und dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen Teil des Kriegskabinetts wurde, hatte Netanyahu den Rücken gestärkt und galt als Zeichen der Einheit in schwierigen Zeiten. Nun bat er die Familien der Geiseln um Entschuldigung dafür, dass es bisher nicht gelungen ist, die Mehrzahl der Geiseln nach Hause zu bringen. Gantz hatte zuletzt wegen der Kriegführung in Gaza zunehmend die Geduld verloren, von Netanyahu einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens verlangt und ein Ultimatum gestellt. Netanyahu hatte darauf nicht reagiert und so sollte es Neuwahlen geben, wenn es nach Benny Gantz geht. Um einen wirklichen Sieg sicherzustellen, sollten im Herbst, ein Jahr nach der Katastrophe, Neuwahlen stattfinden, nach denen eine Regierung gebildet wird, die das Vertrauen des Volkes genießt und sich den Herausforderungen stellt. Ich wende mich an Netanyahu. Bestimmen Sie einen Termin für Neuwahlen. Lassen Sie es nicht zu, dass unser Volk zerreißt. Was die unmittelbaren politischen Konsequenzen des Rückzugs von Benny Gantz sind, ist zurzeit noch offen. Benjamin Netanyahu äußerte sich auf der Plattform X mit den Worten, dies sei nicht die Zeit für Wahlkampf, es sei die Zeit, die Kräfte zu bündeln. Harte Töne kommen von Netanyahus rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartnern, die jedes Zugeständnis an die Palästinenser ablehnen und damit nicht nur einem neuen Geiseldeal, sondern auch Plänen für die Zukunft des Gazastreifens entgegenstehen. Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, forderte, selbst in das Kriegskabinett aufgenommen zu werden. Am Rückzug von Benny Gantz gibt es auch Kritik von außerhalb der Politik. So sagte Itzik Bonzel, Vertreter einer rechten Gruppe namens Heldentum, der sich gestern mit Benjamin Netanyahu getroffen hatte, im israelischen Fernsehen. Der Premierminister hätte ihn und auch andere gerne in der Regierung gesehen, um weitere Schritte aus einer Position der Einheit im Volk heraus durchzubringen. Wir haben das Gefühl, dass sie das Boot nicht aus inhaltlichen Gründen verlassen, sondern aufgrund politischer Hochrechnungen und ausländischer Einflüsse. Wie kann ich mich als Minister vor die Soldaten, die im Gazastreifen ihr Leben hergeben, stellen und sagen, ich verlasse das Boot? Viele Angehörige der Geiseln und die Zehntausenden, die inzwischen jede Woche auf die Straße gehen, fordern dagegen den Rücktritt der Regierung und dass Benjamin Netanyahu endlich politische Verantwortung übernimmt. Shelly Shemtov, die Mutter eines in den Gazastreifen verschleppten Mannes, geht es vor allem um die Freilassung der Geiseln. Ich fordere eine breite Einheitsregierung. Die Betonung liegt auf breit. Eine Regierung, in der sich alle wiederfinden. Gemeinsam sollen sie die Geiseln zurückholen. Ja, es wird Mut erfordern. Und ja, man wird sagen müssen, wir haben alles auf kriegerische Weise versucht. Aber seht nur, was hier los war. Könnt ihr euch die Freude vorstellen, wenn alle 120 zu Hause sein werden? Es würde auch dem Volk Kraft geben, weiterzumachen. Wir alle stecken fest. Doch nach einer neuen Regierung oder gar nach Neuwahlen in Israel sieht es derzeit nicht aus, auch nicht nach dem Rücktritt des populären Politikers Benny Gantz aus dem Kriegskabinett.
In Indien ist Narendra Modi zum dritten Mal in Folge als Premierminister vereidigt worden. Charlotte Horn.
8000 Ehrengäste waren geladen, darunter die Regierungschefs der südasiatischen Nachbarländer wie Nepal, Bangladesch und Sri Lanka. Der 73-jährige Modi ist nach Staatsgründer Nehru der zweite Premierminister von Indien mit drei Amtszeiten. Modis hindu-nationalistische BJP hatte die Mehrheit der Sitze im Unterhaus gewonnen. Anders als erwartet konnte sich die Partei aber nicht die absolute Mehrheit sichern. Und so braucht sie jetzt Koalitionspartner in der Nationalen Demokratischen Allianz. Das Bündnis der Opposition hatte überraschend viele Stimmen bekommen. Und so konnte die Kongresspartei zum Beispiel die Zahl ihrer Sitze verdoppeln. Die Parlamentswahlen in Indien gelten als die größten der Welt. 642 Millionen Inderinnen und Inder gaben ihre Stimme ab, im Zeitraum von mehr als 6 Wochen. Die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 66%.
Und ein bisschen Sport haben wir auch hier in Das war der Tag, respektive in unserer Wahlsondersendung um 23.47 Uhr im Deutschlandfunk. Alexander Zverev hat es nicht geschafft. Im Finale des Grand Slam Tennisturniers von Paris verlor er gegen den Spanier Carlos Alcaraz in 5 Sätzen. Guido Ringel.
Die Enttäuschung war in einem winzigen Moment zu sehen. Alexander Zverev versuchte, sein Gesicht zu verbergen. Aber als er kurz mal den Blick freigab, war klar, dieses Match hat ihn hart getroffen. So nah am größten Triumph und wieder gescheitert. Tränen. Wie schon in seinem ersten Grand-Slam-Finale vor 4 Jahren. 5 lange, spannende Sätze und das schlechtere Ende für den Hamburger. Bei aller positiver Entwicklung der letzten 2 Jahre, Zverev war nicht stabil genug, um dem Druckfinale standzuhalten.
We're close today, not enough, but hopefully one day we'll be able to hold this trophy together.
Der Sieger heißt daher Carlos Alcaraz. Es ist der 3. Grand Slam Titel für den Spanier. Der wusste, was er geleistet hat, aber natürlich auch die Leistung des Gegners Zverev anerkannte.
Sascha, great level of tennis, great tournament.
Sascha, du hast so ein großartiges Tennis-Level und so ein großartiges Turnier gespielt. Ich bin ganz sicher, dass Tennis dir die Chance geben wird, sehr bald Grand Slams und dieses Turnier zu gewinnen.
Slams and to win this tournament very soon.
Paris liegt dem Nachfolger von Rafael Nadal zu Füßen. Wieder gewinnt ein Spanier das Turnier, Roland Garros. Es ist Carlos Alcaraz. Der Mann ist erst 21 Jahre alt und man kann ahnen, dass das nicht sein letzter großer Auftritt war bei den French Open. Aber auch ein Alexander Zverev kann stolz sein und wird sicher einen neuen Anlauf nehmen.
Dritter Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom. Besonders im Fokus heute Abend der 100-Meter-Lauf der Damen mit Titelverteidigerin Gina Lückenkämper. Die hat es nicht geschafft, aber vorher gab es schon einige Medaillen für den DLV. Volker Hirt.
Gisa Krause lief über 3000 Meter Hindernis als Zweite ins Ziel, aber wurde Europameisterin nach Protest des Deutschen Verbandes. Die vermeintlich siegreiche Französin Alice Finot trat auf die innere Begrenzung der Laufbahn nach den Regeln ein Foul. Ein Titel für Team Deutschland mit leicht fadem Beigeschmack. Gina Lückenkämper lief eindeutig an einer Medaille vorbei, wurde Fünfte über 100 Meter beim Sieg der Britin Dina Asher-Smith in 10,99 Sekunden. Der erst 22-jährige Merlin Hummel aus Kulmbach scheiterte als Vierter nur knapp an einer Medaille im Hammerwerfen. Ein Mann der Zukunft.
So, und jetzt nochmal zurück nach Brüssel in unser Europa-Studio. Da sitzt Peter Kapern. Peter, gibt es neue Ergebnisse?
Es gibt eine neue Sitzprojektion für das Europaparlament. In diesem Moment, in dem Ursula von der Leyen hier auf die Bühne tritt, im Plenarsaal des Europaparlaments, der umgebaut worden ist zu einem gigantischen Pressezentrum. Sie ist die erste der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, die hier Stellung nehmen zu den Ergebnissen, die jetzt vorliegen und die, so denken hier alle, sehr, sehr nah am Endergebnis sind. Also danach bekommt die EVP, also die Parteienfamilie der Europäischen Christdemokraten, 189 Abgeordnete. Das ist ein Zugewinn von immerhin 7 Sitzen und eine deutliche Trendumkehr für diese Partei, für diese Fraktion. Denn sie hatte eigentlich über die letzten Europawahlen immer wieder kleinere Verluste hinnehmen müssen. Die Sozialdemokraten landen bei 135 Sitzen. Die großen Verlierer dieses Abends, das sind die Liberalen, die von 108 Stimmen auf 80 Abgeordnete schrumpfen und die Grünen, die von 75 auf 52 Abgeordnete schrumpfen werden. Der Rückgang der Liberalen liegt natürlich vor allem an den Verlusten der Partei des französischen Staatspräsidenten Macron. An den Verlusten der Grünen sind natürlich nicht zuletzt die deutschen Grünen maßgeblich beteiligt. Ein Blick auf den Rechtsruck. Bislang kommen die Idee, die Fraktion der Rechtsextremen und die EKR, die Fraktion der Rechtsnationalisten auf 60 bzw. 72 Abgeordnete. Aber das sieht noch nicht nach einem Rechtsruck aus. Das ist sogar noch etwas weniger, als die beiden Fraktionen vor 5 Jahren hatten. Aber da gibt es noch 100 ungebundene Abgeordnete bislang. Darin enthalten sind beispielsweise die Abgeordneten der Fidesz. Etwas weniger als bislang, denn die Fidesz, das zeigen Meldungen aus Ungarn, verliert an Zustimmung, ist nach wie vor stärkste Kraft in Ungarn, aber doch schon dicht gefolgt von der Opposition von Peter Magyar. Die Fidesz wird also weniger als die bisherigen 13 Abgeordneten stellen und eingeschlossen bei diesen nicht zugeordneten Abgeordneten sind auch die AfD-Abgeordneten, die ja vor kurzem von der Fidesz, von der ID-Fraktion vor die Tür gesetzt worden sind.
Vielen Dank, Peter Kapern, für diese ganz aktuellen Informationen. Und jetzt, wie Sie es von uns gewöhnt sind, die Presseschau natürlich heute mit ganz viel Europawahl. Tobias Zien hat die Kommentare ausgewählt. Martin Schaller trägt sie vor.
Kommentiert wird das Ergebnis der Europawahl in Deutschland. Die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal führt aus: Die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP liegt jetzt auf der Intensivstation. Gut 10 Prozentpunkte büßte die sogenannte Ampel ein und vor allem die Grünen bezahlen die Zeche für die mitunter erbärmlichen Auftritte des Kabinetts von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Regierungschef muss sich bei einem Ergebnis von nur 14% für seine SPD die Frage gefallen lassen, ob er überhaupt noch der richtige Mann im wichtigsten Amt des Staates ist. Der Münchner Merkur bemerkt: Der Aufstieg von Putin-Versteherin Sarah Wagenknecht, der Durchmarsch der AfD im Osten trotz ihres Peinlich-Kandidaten Max Krah, der Kollaps der Ampelparteien, in der Bundesregierung herrscht Endzeitstimmung. Und alle blicken auf die FDP und auf die Frage, welche Schlüsse sie aus ihrem Europawahlergebnis zieht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist folgender Meinung: Im deutschen Ergebnis sticht vor allem ein Befund hervor. Die Union hat sich von allen anderen politischen Kräften weit abgesetzt. Das ist vor allem ein Erfolg für Friedrich Merz, den ihm gerade die alten Merkel-Anhänger in seiner Partei lange nicht zugetraut haben. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg hält fest, die Ampel wurde wegen ihrer objektiv schlechten Politik abgestraft. Der Wähler wollte seiner unbeliebten Regierung schlicht einen mitgeben. Ein lahmer Wahlkampf tat ein Übriges, wobei insbesondere die FDP bemerkenswert suizidal agierte. Die Präsentation der Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann, Bürgerbeschimpfung inklusive, wirkte wie eine Bedrohung des Wählers. Es ist auch keine gute Idee, in Deutschland mit einer Hardcore-Bellizistin an den Start zu gehen. Und die Grünen, die sind auf ihre Kernwählerschaft reduziert worden. Nur ein Drittel der Stimmen für die Ampelparteien, fragt die Taz und erläutert, das ist mehr als Ausdruck situativen Missvergnügens. Das letzte Mal, dass Regierungsparteien bei einer Europawahl so miserabel abschnitten, war 2004. Ein Jahr später war Rot-Grün am Ende. Man muss kein Untergangsprophet sein, um das für ein Menetekel zu halten. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle zieht ein allgemeineres Fazit der Europawahl. Diese Wahl kann einen nicht frohstimmen. In den nächsten 5 Jahren wird es noch schwieriger werden, die Europäische Union als Einheit gegen die globalen Herausforderungen zusammenzuhalten. Das Wahlergebnis ist insofern leider ein Votum gegen europäische Solidarität.
Und inzwischen gibt es auch schon die ersten Stimmen von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der EU-Kommission. Sie sagt, das Zentrum hält, das Center is holding. Man wolle weiterhin mit denen zusammenarbeiten, die der Ukraine zur Seite stehen. Dass die Kernaussagen ihrer Rede, die sie gerade eben in Brüssel hält. Damit geht das gemeinsame Wahlstudio von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zu Ende. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken und Sie auf unsere Frühsendung, die Informationen am morgen früh hinweisen. Dort werden wir natürlich weitere Analysen liefern. Auch in der Radionacht, die gesamte Nacht hindurch, werden wir dort noch weiter die Europawahlen vertiefen, analysieren und Stimmen liefern. Ihnen eine gute Nacht.